Happy Shooting, Folge 862. Welche Belichtungszeiten haben Kinder? Die heutige Folge wird euch präsentiert von...
von Video Ninja.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Das kam überraschend. Moin Chris.
Video Ninja bezahlt uns nicht, aber wir benutzen das für jede Sendung, um die Video zu übertragen, gratis, Open Source, um Audio zu übertragen.
Echt gut.
Und es läuft da wirklich gut. Also insofern wollen wir den auch mal so kleines
Schaut's
Hallo
euch an.
Video Ninja.
Wir sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Da sind wir wohl.
Also vdo.ninja ist die Domain. Und dann. Man muss ein bisschen so sich damit beschäftigen, aber dann tut das.
Ja.
Siehe hier.
Das ist tatsächlich sehr erstaunlich, ja.
Ist es, ne? Ist toll. Mhm. Wir sind der Happy Shooting, der Fotopodcast. Ich bin der Chris.
Ich bin der Boris.
Und wir reden hier über Fotografie. Meistens. Fast immer.
In der Pre-Show auch schon mal über das Löschen von Apps vom iPhone, über so
ein Speck. Heute ist...
Also es lohnt sich manchmal am Dienstag schon vor 18 Uhr dabei zu sein.
Genau, und das ist nämlich heute der 6. August, wo wir aufnehmen.
Irgendwann sollten wir diese Pre-Show mal aufnehmen und für zahlende Abonnentinnen rausgeben. Ich habe gehört, das soll ein ganz tolles
Geschäftsmodell sein. Ja, manche Podcasts tun das ja. Wir haben uns ja schon länger mal sehr bewusst dagegen entschieden.
Das muss aber nicht für immer so bleiben.
Wenn da jetzt genügend Leute sind, die sagen, oh cool, aber da müsste die Pre-Show auch ein bisschen mehr Substanz haben. Die Pre- und die Post-Show.
Das kann ja flexibel gestaltet sein.
Naja, doch, also momentan...
Das ist eine Überraschungspackung. So. Das ist wie wenn du irgendwie 20 Pfennig in so einen Coucher-Automaten reinwirfst und dann manchmal kriegst du so eine Kugel Coucher raus und manchmal kriegst du einen Ring.
Und der passt dir dann nicht.
Und das kann dann schön sein.
Weil du nämlich zu alt dafür bist und deine Finger sind zu dick dafür.
Ah, nicht.
Das ist kleine Ringe für Kinder.
Ja, macht ja nichts.
Na gut.
Egal.
Fotografie, hatte ich gesagt.
Ja, sehr schön.
Fotografie. Es ist...
Hochzeitsfotografie hat auch mit Ringen zu tun, wollte ich nur mal gesagt haben.
Das ist nur super. So Plastikringe aus dem Kaugummi.
Ja, das wäre so gut.
Ach, gibt's Hochzeitspaare, die mit sowas geheiratet haben?
Ruft mich bitte.
Also gibt es, mit Sicherheit. Also, kein Zweifel. Wir sind, wie gesagt, der Fotopodcast. Heute haben wir natürlich viele lustige Themen. Bisschen Space, bisschen Gerüchteküche, bisschen kuriose Dinge. Und dann reden wir noch über ein Regentipp haben wir, ein paar schöne Fotoprojekte. Und so weiter. Ach, den Regentipp wollte ich eigentlich nach da hinten schieben. So, jetzt habe ich den auch noch verschoben. Oh. Wir haben unter anderem auch eine Feedback-Line hier, happyshooting.de/hi. Da könnt ihr uns tolle Sachen reinschreiben. Außerdem haben wir einen Live-Chat hier nebenher im Happy Shooting Slack im Kanal dienstags 18 Uhr. Auch da heute wieder David, Jochen, Bernd, Jürgen, Andi, Burkhard, Jochen ist zweimal da.
Und so weiter. Zu und guckt Video, der muss ja zweimal.
Genau, das ist quasi unsere Live-Fact-Checking-Bubble. Feedback über happyshooting.de/hi kam rein, zum Beispiel von Jürgen. Das war der mit der Sri Lanka-Tour mit dem Rucksack, wo ich letzte Folge meinte, soll halt mal nur 35 mm mitnehmen auf seiner digitalen und seiner analogen Kamera. Da schreibt lieber Chris, lieber Boris, Nachtrag zur Sri Lanka-Objektivfrage. Der nur 35 mm Vorschlag entspricht meinem Bauchgefühl. Es wird also Sri Lanka in 35 mm werden. Vielen Dank. Und wenn es dann soweit ist, gibt es auch Bilder. Viele Grüße. Jürgen, 3:1, ihr seid die Besten.
Dankeschön.
Dankeschön. Siehst du, hat mich mein Bauchgefühl nicht ganz getrübt.
Das merke ich mir mal, falls ich tatsächlich mal eine Städtetour machen sollte, dann nehme ich irgendwas mit 35 Millimetern hab ich nicht. Aber dann ist das ein guter Grund, sich eins anzuschaffen.
35 ist immer super. Dann haben wir noch ein Feedback von John Michael. Der schreibt einen Nachtrag zum generativen Füllen. Wie Boris benutze ich das generative Fill-Werkzeug relativ häufig, um bestimmte Dinge in meinen Bildern zu retuschieren. Früher bekam ich sehr oft die Fehlermeldung, verstößt gegen die Regeln. Wenn ich Flecken auf einem grauen Papierhintergrund reparierte oder den Hintergrund erweiterte. Das ist ganz komisch, ne?
Ja.
Hatten wir letztes Mal, dass es da wohl manchmal Schwierigkeiten gibt. Ich weiß nicht genau, gegen welche Regel ich mit dem Papier verstoßen habe, aber ich schätze, die KI dachte, ich würde versuchen, einen riesigen Hauthintergrund zu machen oder so.
Möglich.
Kann sein. Ja. Also John Michael ist ja Goldschmied und der macht wahrscheinlich immer wieder auch Produktfotos, Makro auf Papier, ne, so als Unterlage. Und da musst du halt manchmal so ein bisschen Hintergrund noch säubern. Schreibt er weiter, in letzter Zeit ist das nicht mehr vorgekommen, entweder von meiner geringen Anzahl an Fotobearbeitungen oder sie haben den Algorithmus verbessert, aber ein Trick ist, einen Punkt in das Textfeld einzufügen, damit kann man das Problem offenbar umgehen.
Okay.
Aha.
Ist das sowas wie das Ausrufezeichen, wie heißt das,
important
oder sowas?
Ignore all previous messages. Ja. Ich hatte auch nie das Bedürfnis, dies zu versuchen, aber ich fand es eine witzige Ausweichmöglichkeit für dieses Problem. Ja, wenn es klappt.
Ich hoffe, ich kann es mir merken, wenn ich in das Problem mal reinlaufe.
Genau. Und dann hat Ernst noch was geschrieben. Bezüglich des Themas In-Camera AI bin ich absolut im Team Boris. Diese Technologie ist absolut hilfreich und bietet viel Potenzial. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sich der Verschluss schließt. Danach sollen die Daten einfach nur gespeichert werden. Für alles danach gibt es PCs und Software, die das potenziell besser kann.
Ich meine schon mal ein Feedback. Dankeschön dafür.
Tja. Ja, dann haben wir noch das andere ist ja kein Feedback mehr. happyshooting.de/hi, da könnt ihr eure Feedbacks reinwerfen.
Und gerne mehr Meinung zum Thema diese In-Camera-Upscaling-Geschichte jetzt von der R1 und der R5 Mark II. Also, es ist jetzt nicht einfach nur so billiges Clickbait oder so, sondern mich interessiert da wirklich, wie eure Meinung dabei ist, weil Chris und ich haben da mal wirklich komplett gegenläufige Meinung, selten genug bei solchen Themen. Aber ich finde das halt schön, wenn man auch mal gegenseitige Positionen vertritt. Und da interessiert mich einfach mal, wie ihr das da so seht.
Ja. So, dann hatten wir letzte Woche über Olympia geredet. Und das hat Reaktionen hervorgerufen, und zwar von Franz.
Ja, und zwar, ich lese es mal vor. Es ist ein bisschen länger. Habt Geduld. Hallo Boris, schreibt er per E-Mail übrigens. Dankeschön, Franz, dafür. Es gibt nämlich auch noch info@happyshooting.de als E-Mail-Kanal. Auch den dürft ihr natürlich gerne benutzen. Und er schreibt auch als Vorbemerkung dazu, sein Deutsch ist ab und zu etwas wackelig. Das behalten wir im Hinterkopf, ist aber auch alles in Ordnung. Meins nämlich auch. Er schreibt, ich war ja erstaunt und etwas entsetzt über deine Schlüsse, also er bezieht sich auf mich, und Folgerung aus einem oder zwei Podcasts-Interviews von den Olympischen Spielen in Paris. Es ist doch Quatsch hoch zwei, die Beschreibung eines Fotografen von seinem Erlebnis der Pariser Eröffnungszeremonie auf das Erlebnis von olympischen Sportfotografen generell zu extrapolieren. Bin ich mir nicht sicher, dass ich das so gemacht habe, aber wenn man es so verstehen konnte, dann habe ich es zumindest nicht klar genug getrennt. Aber meine Kommentare dazu dann am Ende. Es gibt mehrere Kategorien der Presseakkreditierung mit unterschiedlichen Privilegien, also zum Beispiel E-Journalist, einschließlich Photographic Editor, ES ist dann sportspezifischer Journalist, EP ist Fotograf, EPS ist sportspezifischer Fotograf und andere Kategorien und so weiter. Jawohl, auch dazu empfehle ich den Blog von Jeff Cable, da geht er nämlich in einem Beitrag auch auf so etwas ein, dass er eine Akkreditierung hat, wo er eben an bestimmte Plätze kommt und an verschiedene eben nicht. Und große Agenturfotografinnen, die dann eben, wir sprachen darüber mit Getty und so weiter, das nennt er auch explizit als Beispiel, die kommen noch zu anderen Plätzen, zu Spots, von denen man aus fotografieren kann, wo er mit seiner Akkreditierung zum Beispiel nicht hin kann. Also es ist alles sehr klar geregelt da. Dann schreibt Franz weiter. Persönlich habe ich nur Erfahrung in Anführungszeichen mit der EPS-Kategorie, also eben Sportfotograf, kann also nur über diese Kategorie sprechen. Ich hatte aber manchmal durch höhere Akkreditierungen oder Daypasses Zugang zu den Pressezentren der Reiterei und zwei, drei andere Sportarten in Atlanta, Sydney, Athen, Hongkong, Beijing und London bei den verschiedenen Weltmeisterschaften der Reiterei und anderen großen Turnieren. Respekt schon jetzt. ich habe noch nie einen Equestrian getroffen, der die nicht begeistert war, bei den Spielen sein zu dürfen. Es war immer eine geniale Atmosphäre im Presseraum, obwohl es manchmal eng werden konnte und das Catering unterschiedlich war und es gab ziemlich gute Bewegungsfreiheit in den Photographic Zones und Koralle, sagt man nichts, rund um die Arena und den Cross-Country-Kurs. Wieso wäre dann das Beisein bei den Olympischen Spielen in Anführungszeichen ein Albtraum? Und warum sagst du, Olympische Spiele mache ich bestimmt nicht? Nach einem Podcast über die Eröffnungsfeier in Paris. Da will ich gleich was dazu sagen. Vielleicht ist das olympische Erlebnis bei Fotografen, die für große Agenturen arbeiten, total anders als für reitsportspezifische Fotografen. Ich habe einige DPA- und Reuters-Fotografen in London getroffen, die nur wenig Ahnung vom Reitsport hatten, die aber dennoch schnell lernten, gute Bilder zu machen und sofort per Notebook zu ihrer Agentur schickten. Natürlich kann man deren Fotos nicht mit denen eines Künstlers, in Anführungszeichen, wie Hollands Arndt Bronkhorst vergleichen. Apropos Entwicklung, in Sydney, wie bei früheren Olympischen Spielen, hatten wir noch einen Motorraddienst, der Filmdosen vom Pressezentrum abholte und entwickelte Filme und Abzüge innerhalb von 2 oder 3 Stunden zurück zum Turnierplatz brachte. Gruß Franz. Das finde ich ja mal eine geniale Behind-the-Scenes-Information. Das habe ich mich nämlich tatsächlich gefragt, wie das früher gelaufen ist mit Filmen, weil die müssen ja auch irgendwie schnell die Bilder dann haben. Schau an, einen Motorraddienst gab es früher. Ja, Franz, kommen wir mal zu deinen Dingen. Ich glaube, da herrscht ein großes Missverständnis vor. Und ich habe da vielleicht in der letzten Woche verschiedene Themen so miteinander gemischt, dass ich die Trennung nicht zu scharf gezogen habe. Das tut mir leid, wenn das missverständlich war. Und das möchte ich hier unbedingt klarstellen, weil mir diese Olympischen Spiele sehr am Herzen liegen. Also, der Bericht eines Fotografen und die negativen Eindrücke, was du da ansprichst, das bezog sich, zumindest von mir aus und auch von dem Jeff Cable aus, nur und einzig auf die Eröffnungsfeier. Es war halt von einem Spot aus wenig zu sehen. Ja, also die Feier ist insgesamt sehr in die Länge gezogen gewesen, also sowohl den zeitlichen Ablauf, das haben auch mehrere Leute, auch Besuchende durchaus kritisiert, und eben aber auch von den Locations her. Das ging halt an der Seine entlang. Das ist, weiß nicht, über Kilometer gestreckt gewesen, die Feier. Und eben nicht in einem Stadion, an einem Platz, wo man dann eben alles sehen kann. Und so hatte man eben Probleme, tatsächlich diese Feier wirklich voll zu genießen. Also das ist zumindest das, was viele Leute schreiben, die da auch vor Ort waren. Und ich bezog mich nun explizit auf die Fotografierenden, die eben diese Feier auch irgendwie ja fotografisch begleiten sollen. Und wenn jetzt deine Aufgabe ist, das USA-Team zu begleiten fotografisch und du hast dann einmal kurz Gelegenheit, ein wenig effektvolles Boot irgendwie an dir vorbeischippern zu fotografieren, dann ist das halt einfach schade. Und das ist jetzt ja nicht nur einer, der diese Erfahrung hat, sondern der eine hat ja in seinem Blog auch geschrieben, dass er durchaus auch mit anderen gesprochen hat und die hatten da ähnliche Erfahrungen. Für uns Zuschauende am TV ist das was völlig anderes. Und wenn du an einem anderen Spot bist, dann hast du vielleicht auch eine andere Erfahrung, logischerweise. Dann zu den verschiedenen Pässen und den Zugängen, die du ansprichst. Jawohl, auch da empfehle ich das Blog von Jeff Cable. Der schreibt nämlich genau das, ich habe es eben kurz erwähnt. Aber auch das hat jetzt nichts mit meinen anderen Aussagen zu tun. Es gibt verschiedene Zugänge, das ist so. Die Aussage, dass ich das nicht machen möchte, also die ist ja sowieso erstmal legitim. Ich kann ja Lust haben auf Dinge, wie ich möchte. Und ich möchte,
subjektiv.
Ich möchte definitiv kein Olympia-Fotograf sein, aus verschiedenen Gründen. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Aussage dieses Einzelnen, sondern wie gesagt, wir hatten einmal das Interview mit Getty Images, die ein bisschen vom Tagesablauf geschrieben haben, wie sie das mit zig Fotografierenden machen. Wir haben den Blog von Jeff Cable. Es gibt im Internet noch ein paar andere Sachen zu sehen. Und Franz, du beschreibst es ja ein bisschen am Rande auch selbst, was du gemacht hast. Da kommt schon alles irgendwie zusammen. Meine Meinung, warum ich das nicht tun möchte, bezieht sich aber nicht allein auf die Aussage der Feierlichkeiten. Das kann ja so ein frustrierendes Erlebnis sein, wie es sein will. Und ich glaube, wenn man dann pitschepatsche nass wird, weil man keine Regenklamotten dabei hat, wo er selber sagt, da ist er selber schuld, dann kann das natürlich auch Eindrücke trüben. Was ich meine, ist der Zeitdruck, unter dem man heutzutage da vor Ort steht und wahrscheinlich früher ja auch schon. Das heißt, du hast einen Job, den du zu erledigen hast. Um diesen Job zu erledigen, musst du Stunden früher da sein nach Möglichkeit, um überhaupt erstmal dahin zu kommen. Also du musst erstmal früh aufstehen, um da überhaupt hinzukommen. Dann musst du da erstmal hinkommen und die richtigen Eingänge finden. Dann musst du dich da positionieren. Dann wartest du, bis es losgeht. Dann hast du ein paar Minuten, vielleicht bist du auch mal eine Stunde vor Ort oder so, wie lange halt dann das Ereignis da dauert. Und dann hetzt du wieder los, gegebenenfalls einen Block weiter ins Pressezentrum, um auszusortieren, vorzusortieren und hochzuladen, um dann sich einen Energieriegel reinzuschieben und dann zum nächsten Event zu hetzen. Das ist etwas.
Also da gibt es aber sicher Leute, für die ist das eine Berufung. Absolut. Und das ist genau das, absolut, was sie tun wollen, aber du magst ich das nicht. Halt so nicht machen.
Ich mache das zum Beispiel sehr gerne bei Hochzeiten. So Hochzeitsfeiern oder sowas habe ich ja schon begleitet. Und das macht einen großen Spaß. Auch da bin ich früh auf den Beinen, auch da bin ich den ganzen Tag auf den Beinen und ich bin abends wirklich, wirklich scholle. Aber es macht auch einen großen, großen Spaß, mit den Leuten dann zu interagieren und auf dieser Feier dann Teil auch dieser Feier zu werden und das alles zu begleiten. Das ist wirklich, wirklich toll. Das mache ich super, super gern und es gibt mir auch wirklich was zurück. Aber das ist dann dieser eine Event an diesem einen Tag. Und diese Olympia-Fotografinnen, die machen das über Tage hinweg, jeden fucking einzelnen Tag. Suchen die sich irgendwo eine Stunde oder zwei Schlaf, also jetzt mal übertrieben, aber sehr viel mehr ist es dann auch nicht, und brennen dann wieder für den nächsten Tag. Und
ja, aber das ist dieser Event, der alle,
ja,
was
ja.
weiß ich, 4 Jahre stattfindet und dann hast du deine Bilder und wenn die gut sind, dann guckt die ganze Welt deine Bilder an. Das ist natürlich auch schon
eine
Belohnung quasi.
Ich möchte zum Beispiel auch nicht in einem Zelt auf dem Feld sitzen, die ganze Nacht, um dann irgendwann den Fuchs zu fotografieren und mich zu freuen, dass ich dann irgendwie bei quasi kein Licht irgendeinen Fuchs auf der Pirsch fotografiert habe. Auch das finde ich total spannend. Also ich kann das nachvollziehen, aber es ist nichts, was ich machen möchte. Und darauf bezog ich mich. Also auf diesen Stress, diesen anhaltenden Stress, der das für mich wäre, bezog sich das. Das will ich nicht machen. Und für diesen einen konkreten Fall, nämlich jetzt in Paris 2024, ich kann euch nur ans Herz legen, lest diesen Blog von Jeff Cable, weil der schreibt das wirklich sehr, sehr gut. Verschiedene Eindrücke von verschiedenen Events. Auch diese Geschichte, dass man mal etwas fotografiert, was man noch nicht fotografiert hat. Man muss da kein Spezialist in der Sportart sein. Man findet da schon irgendwie seinen Weg und die Bilder, die dann auch funktionieren. Das ist schon alles okay. Das macht er da auch, um auch mal was anderes zu sehen und seine Zeit eben da auch mal für sich zu nutzen. Aber jetzt in Paris zum Beispiel ganz konkret beschreibt er, und da meckern auch durchaus Kolleginnen drüber, dass es eben keinen Shuttle-Service oder irgendetwas für die Fotografierenden gibt, sondern die fahren halt mit der Metro oder rufen sich ein Uber oder ein Taxi oder so etwas. Das heißt, du musst irgendwie gucken, wie du da hinkommst. Weil die Organisation ging davon aus, in Paris, unsere Öffis sind so gut, da können auch die Fotografierenden mitfahren. Das Problem daran ist halt, dass du dann eben diese Zeittakte natürlich hast. Dann fällt auch mal ein Zug natürlich aus. Du musst umsteigen. Also das musst du ja alles im Kopf behalten. Wo muss ich hin und wie komme ich dahin? Da musst du plötzlich alles bedenken, während du eigentlich an deinem Notebook eine Vorauswahl schon treffen willst oder Bilder machen willst oder bloggen willst. Du musst aber immer aufpassen, wo steige ich jetzt aus, wo muss ich hin? Dann ist natürlich der Ausstieg aus der Metro nicht da, wo das Event stattfindet, sondern dann bist du erstmal noch 1-2 Kilometer zu Fuß unterwegs, bis du dann da bist, wo du bist und dann da auch den Presseeingang gefunden hast. Und das ist alles nicht so schön. Die Ubers dürfen
das,
dann...
Das ist doch wie bei jedem Job, dass du musst halt vorbereitet sein.
Natürlich. Naja, es ist halt nicht so
Vorbereitung
einfach,
ist sich alles.
Da vorzubereiten. Und du lernst das natürlich über die Tage, weil du ja über die Tage lernst, wo das alles stattfindet und wie du da hinkommst. Aber es ist halt einfach viel Weg und viel Zeit, die du da investierst. Lest den Blog, das ist wirklich faszinierend. Ja, spannend. Nichtsdestotrotz, ich verstehe das und Franz, du wirst genau so ein Schlagmensch sein, die dafür wirklich leben, die das richtig, richtig gut finden und die eben auch ihre ganze Energie aus diesem, was für mich Stress wäre, rausziehen. Und ich begleite ja, oder was heißt begleite, ich beobachte hier die Olympischen Spiele am Fernsehen, so immer am Abend ein bisschen mit. Und es ist schon irre. Also da sind Sportlerinnen und Sportler, die also wirklich die Creme de la Creme, die da miteinander kämpfen. Und es ist so, so toll zu sehen, wie jetzt zum Beispiel Jeff Cable eben nicht nur da ist, um anonym irgendwie zu fotografieren, sondern der baut eine Beziehung zu diesen SportlerInnen auf. Der begleitet zum Beispiel das USA-Team, das Wasserball da schon seit Jahren. Der kennt die Leute bei Namen, der kennt die persönlich und die SportlerInnen kennen ihn auch. Das heißt, die unterhalten sich und quatschen auch so mal. Er kriegt da Möglichkeiten für Gruppenfotos, die andere so ohne weiteres eben nicht kriegen würden, weil er eben auf diese Leute zugeht. Und auch wenn er neue Leute sieht, dann versucht er immer irgendwie eine Verbindung zu denen aufzubauen. Er kennt das alles mit Namen, er kennt die ganzen VIPs beim Namen, findet die dann auch in den großen Gruppen. Also der ist wirklich mit ganzem Herzen dabei und das finde ich so, so großartig. Und ich schwärme so, weil wir haben gestern den Weltrekord im Stabhochsprung live mitverfolgen dürfen. Und das war so, so toll, da zuzuschauen, wie der Armand Duplantis über 6,25 Meter im dritten Versuch gesprungen ist. Und er hatte schon längst Gold, weißt du, er war schon über 6 Meter oder was es war, da war er schon drüber. Er hatte schon Gold, seine Mitspringer sind schon dann nicht mehr mitgekommen. Aber der Amerikaner, glaube ich, Bronze und der Grieche Silber sind aber da geblieben vor Ort und haben dann noch zugeguckt und haben ihn angefeuert. Da hat er sich dann erst noch die 6,10 Meter olympischen Rekord auflegen lassen und ist dann auch rüber und dann halt so noch die 6,25 und wie quasi die Konkurrenz dann ihn da unterstützt haben, weißt du, der Grieche hat ihm noch geholfen, irgendwie eine Blase, die er am Finger hatte, dann da zu pflastern, weil man das so selbst schwer machen kann da an der Stelle. Und der Amerikaner hat mit ihm da rumgealbert und gequatscht. Ich glaube, die haben irgendwas gewettet, wenn er das jetzt schafft, wie oft er ihm das Frühstück morgens ans Bett bringt oder keine Ahnung. Die haben jedenfalls viel Spaß gehabt. Und das zu sehen, so dieses sportliche Miteinander und da kann ich mir schon vorstellen, wenn du dann als Fotografierender da vor Ort bist und kannst solche Stimmungen nicht nur erleben, sondern eben festhalten und für die Bilder sorgen, die dann um die Welt gehen, das ist schon geil. Also ich kann das schon nachvollziehen, aber nochmal, ich würde das einen Tag aushalten, vielleicht einen zweiten und danach kannst du mich ins Sauerstoffzelt legen. Also das ist einfach nicht mehr meine Welt.
Das also, ist zu geil. David bringt es in den Kommentaren hier ganz gut auf den Punkt. Er sagt, schon mal nachts 6 Stunden auf eine Milchstraße geguckt und fotografiert. Jemand ohne Astroleidenschaft rennt da vielleicht auch schon mal weg. Oder Architekturbilder oder für mich Modelporträts. Fotografie ist so vielfältig, für jeden was dabei. Und nicht für jeden das Gleiche dabei. Also
insofern. Und das ist genau das, was ich damit meinte. Das ist halt nichts für mich. Aber das ist nichts für mich, bezog sich nicht auf den einen Bericht von der Eröffnungsfeier. Das wollte ich hier nur klargestellt haben. Und dieser Bericht ist auch nicht stellvertretend dafür, was diese Spiele da sind. Denn die sind fantastisch. Schaut sie euch an.
Ja, sehr schön. Astro, wo wir gerade von Astro reden hier. Mhm. Es ist August und August ist der Monat der Perseiden.
Yay!
Ein jährlicher Meteorstrom, Meteoritenschauer.
Schauer.
Der kommt typischerweise zwischen irgendwie Richtung, also hat seinen Höhepunkt so. Ein Meteorstrom heißt das offiziell, glaube ich. So typischerweise ein Höhepunkt so zwischen 17. und 24. August. Beziehungsweise, der 17. Juli und 24. August. Höhepunkt um den 12. August rum, also Nacht 12. auf 13. ist, glaube ich, der Peak. Da kann man dann mit irgendwie 100 Stück pro Stunde rechnen oder so.
Wow.
Und das ist, die Erde fliegt durch die Trümmer des Kometen Swift-Tuttle. Und das jährt sich halt jedes Jahr wieder, weil diese Trümmer da halt so sind. Und eigentlich sind das nur so kleine Staubteilchen, die dann in der Erdatmosphäre verglühen.
Verglühen dann, ja. Mhm.
Und ja, also wer da die Astroleidenschaft hat, macht mal. Ihr habt dann davor und danach die Tage auch noch viele, aber nicht mehr ganz so viele. Das ist also so ein Peak und dann geht das auch relativ schnell wieder runter. Mhm. Ja. Was braucht man dazu? Weitwinkelobjektiv am besten? Oder?
Ja, bisschen,
schon sagen,
man will ja den Himmel drauf haben. Bisschen Vordergrund mit rein.
Und Weitwinkel ist sinnvoll, weil man weiß ja nicht unbedingt. Also man weiß schon ungefähr die Richtung, aus der sie kommen. Das ist so ein bisschen wie, wenn du nachts mit dem Auto fährst, durch Schneegestöber, dann sieht das ja auch aus, als ob das von einem Punkt kommt. Also ja, die kommen alle aus dieser einen Richtung. Mhm. Aber
in Flugrichtung.
Trotzdem haben sie natürlich noch eine gewisse Abweichung.
Ja.
Ja, und dann halt hohe ISO, weit offene Blende, wenn es geht. Und dann würde ich so 20, 30 Sekunden Bilder machen und die dann wirklich, weil du musst halt das abpassen, im Zweifel hinterher was montieren oder so.
Bei wer eine Olympus hat, setzt euch dann jetzt mal mit dem Live Composite auseinander. Mhm. Da stellt ihr nämlich quasi eine Basisbelichtung ein, dann für den Abend. Die könnt ihr so einstellen, dass zum Beispiel auch eine angeleuchtete Kirche oder sowas, die nah dran ist, oder überhaupt eine City Skyline, die dann beleuchtet ist, dass die sauber belichtet ist und dass ihr die Sterne grundsätzlich mal sehen könnt. Also das könnt ihr ja gegebenenfalls, wenn der Unterschied zu krass ist, mit einem Verlaufsfilter ausgleichen. Und dann stellt ihr halt einmal die Belichtung ein. Und dann lasst ihr permanent Belichtung laufen. Das können auch so 30 Sekunden oder 10 Sekunden Belichtung sein. Und die werden so übereinander gelegt, dass immer nur das, was heller ist, noch mit ins Bild reingerechnet wird. Und damit könnt ihr dann quasi zugucken, wie dann plötzlich die Striche entstehen.
Und dann hast du irgendwann dieses ins Schneegestöber fahren Bild.
Ganz genau. Und dann bestimmst du halt, wann du ein neues Bild machen willst, indem du den Auslöser wieder drückst. Ist ganz praktisch bei Olympus.
Jochen hat übrigens auch noch ein bisschen was beigetragen hier. Er schreibt, Meteor ist richtig, wenn sie verglühen. Zum Meteoriten werden sie nur, wenn sie den Boden erreichen.
Ach, siehst du wohl. So war's.
Siehst du mal, ne? Mhm. Ja, dann haben wir Gerücht.
Ja, es ist Gerücht. Nach der R1 und der R5 Mark II ist das ja so ein bisschen, worauf warte ich denn eigentlich? Also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das Geld für eine R5 Mark II ausgeben möchte, auch wenn sie mich schon reizt. Aber ich bin ja ansonsten eher der R6-Typ. Also so die Preisklasse R6, ein bisschen weniger Auflösung, reicht mir eigentlich ja auch aus. Und da ist jetzt gerüchtelt, was jetzt wohl mit der R6 Mark III kommen könnte. Da ist wohl etwas durchgesickert und es ist die Rede von weiterhin 24 Megapixel. Das wäre dann wie bei der Mark II. Ich habe ja noch die 1er, die erste mit 20 Megapixeln. Also bleibt es dann bei 24. Es soll aber ein Stacked-Sensor sein. Das finde ich jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Das kommt jetzt ja mehr und mehr in die Kameras rein. Warum also nicht in die R6-Serie? Es könnte vielleicht sogar der Sensor aus der R3 sein. Der ist ja stacked und hat diese 24 Megapixel. Und es soll ein verbesserter Digit-X-Prozessor drin sein. Also wahrscheinlich etwas schneller. Aber eben nicht der Accelerator, wie er in der R5 Mark II und in der A1 zu finden ist. Und das ist so ein bisschen Downer, wenn sich das bewahrheiten sollte.
Naja.
Weil das eben bedeutet, dass bestimmte Tracking- und Sportfunktionalitäten da halt nicht drin sein werden.
Ich meine, das ist aber natürlich auch klar, dass die schon noch einen gewissen Unterschied zwischen den verschiedenen Kameras haben wollen, sonst kauft ja keiner die niedrigeren. Ja,
natürlich wollen sie das.
Die höheren, wenn du für den gleichen Preis das gleiche Zeug kriegst, dann, sorry, so funktioniert das nicht mit der Produktplanung.
Sie müssen schon ein bisschen aufpassen, ne? Wenn die R1 schon so als R3 Mark II wahrgenommen wird, dass sie jetzt aus der R6 mit derselben Auflösung nicht eine R3 in einem kleineren Body machen. Also da müssen sie schon aufpassen.
Eben.
Und das werden sie schon ganz geschickt anstellen. Der elektronische Sucher könnte der aus der R5 sein oder zumindest mit den Spezifikationen, also mit 5,7 Millionen Punkten. Das wäre dann hochauflösender als jetzt bei der
R6. Das ist alles noch Gerücht, ne?
Es ist durchgesickert. Ich weiß nicht, wie verbindlich. Aber höhere Auflösung im Sucher finde ich jetzt auch glaubhaft, weil die Nikon Z6 III, die ja vor kurzem jetzt in diesem Jahr rausgekommen ist, die hat auch diese 5,7 Millionen. Und da wird sich Canon nicht die Blöße geben und dann schlechter aufgelösten Sucher mitnehmen. Ich finde den Sucher der R6 okay, der ist schon gut. Ich habe aber durchaus Situationen jetzt auch schon gehabt bei verschiedenen Lichtverhältnissen, also gerade wenn es hell draußen ist, da wünschte ich mir tatsächlich, der Sucher wäre heller oder hätte einen höheren Dynamikumfang. Ich glaube nicht, dass es alleine in der Auflösung liegt, das wären eher die technischen Daten, die mich interessieren würden. Aber da müssen wir mal abwarten. Video 4K bis 120 Bilder statt bisher 60. Naheliegend, es wird halt der Digit X wird halt schneller werden. Und Speicherkarten, das könnte auch ein Downer sein. Im Augenblick haben die R6 ja zweimal SD-Karten-Slot, UHS 2, also schnelle SD-Karten-Slots. Es wird gerüchtet, dass bei der Mark III einer der beiden Slots ein CF-Express-Slot sein könnte. Das ergibt schon Sinn, wenn zum Beispiel eine schnelle Bildserie gespeichert werden soll oder eben auch für bestimmte Videos-Features, dass du einfach schnell die Daten wegschreiben kannst. Wenn man aber auf SD-Karte setzt, aus Gründen zum Beispiel der Kosten dieser Karten und wenn es einem einfach reicht von der Performance, dann könnte das schon Downer für die Mark III werden. Ich bin gespannt, ob sie das durchziehen.
Stellt Canon auch Speicherkarten her? Oder
nicht, dass ich
verkaufen wüsste. Sie unter ihrer eigenen Marke Speicherkarten, die andere herstellen? Dann hätten sie ein Incentive, eine teurere Kartentechnologie irgendwie reinzutun.
Nicht, dass ich wüsste. Also ich denke, der einzige Grund könnte Performance sein und vielleicht auch Feedback. Also ich höre das tatsächlich von Fotografen draußen und Fotografinnen, bisher nur von Fotografen, die sich tatsächlich eher darüber mokieren, dass heute noch Kameras mit SD rauskommen, weil die CF Express so viel unempfindlicher und so viel schneller sind. Ja, sie kosten halt auch mehr. Aber gut, vielleicht würden sie günstiger werden, wenn sie ein bisschen mehr auf der breiten Fläche Verwendung finden. Man weiß es immer nicht. Ja, soweit jedenfalls zur Mark III. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Aber vielleicht habe ich bis dahin ja auch eine andere Kamera und dann brauche ich die ja nicht mehr.
Ist mir eh alles egal. Lass uns mal kurz ins Weltall gehen, also fotografisch ins Weltall gehen.
Sehr gerne.
Weil wir haben hier schon mal geredet über diese Müllaufräumaktion-Geschichte da, diesen Satellit, der da oben sich dann erstmal so angenähert hat an einen, ja, was war es denn, eine zweite Stufe von irgendwas, die da oben noch so rumkreist und die ist jetzt tatsächlich einmal umrundet worden von dem Ding, also das ist nicht nur hingeflogen, sondern das hat einfach mal so ein Ei drum gedreht.
Okay.
Oder ist sogar zweimal drumherum geflogen. Also zum Gucken, aber möglicherweise auch einfach, um zu zeigen, was sie können. Das ist ja noch kein kommerzielles Produkt, diese Aufräumsatelliten, aber das ist dieser ADRAS J Active Debris Removal by Astroscale Japan. Und die sind so ungefähr 50 Meter an das Stück rangeflogen und das Teil selber ist 10 Meter lang ungefähr und haben sich das dann mal so angeguckt und haben dann auch gleich noch so ein GIF in Einzelbilder gemacht. Hätte man noch ein bisschen schöner morphen können, aber immerhin, ne? Also jetzt
ja, was wir hier gerade sehen, ist tatsächlich ein animiertes GIF mit einem Rundumflug um so eine Raketenstufe. Das ist tatsächlich faszinierend, weil das ist ja in astronomischen Verhältnissen quasi Tuchfühlung. Und da so sauber, ohne Kollision drumherum, das ist ja auch schon noch ein gewisses Risiko. Wahnsinn.
Ja, also fand ich einfach sehr bemerkenswert, weil das ist, also das, damit zeigen sie zumindest sehr deutlich, wie gut sie manövrieren können da oben. Und ja,
faszinierend.
Wie sie das Zeug dann runterholen wollen, weil da ist ja eine Menge oben, was auch vielleicht dann besser mal irgendwann aufgeräumt wird. Das weiß ich jetzt nicht, aber da werden sie mit Sicherheit auch schon drüber nachdenken.
Ja, mein Vorschlag war ja ein erdgebundener starker Magnet in die richtige Richtung, aber auf mich hört ja keiner.
Nee, das ist, glaube ich, nicht so ein gangbarer Weg. Der Christian schreibt noch interessant im aktuellen Alles gesagt Podcast mit Matthias Maurer. Der erzählt nämlich auch von einer Weltraummülllawine. Mhm. Tja.
Wobei eine Lawine wird es ja erst, wenn sie losbrechen würde. Also wenn das alles auf einmal dann.
Dann dampft die Kacke, ne? Dann haben wir diesen, wie heißt der Effekt? Wenn da oben anfängt alles.
Wenn das alles miteinander kollidiert.
Genau, Christian sagt eine potenzielle Lawine. Genau, wenn dann nämlich die Kollision irgendwann mal anfangen, dann räumt es da möglicherweise dann doch mal ein Orbit ab oder so.
Dann war es das erstmal, ja.
Da gab es noch mal einen Film, der das thematisiert hat.
Ich weiß es genau, weil ich habe ihn gesehen.
Kessler-Effekt. Danke,
Gravity.
Gravity.
Kessler-Effekt, ganz genau. Mit Clooney und so.
Gucken wir mal. Ich meine, viele dieser Satelliten, die aktiv im Einsatz sind, haben ja die Möglichkeit, zumindest ein bisschen zu manövrieren und ein bisschen in einen etwas höheren und dann wieder zurück in ihren Originalorbit zu gehen und so. Ja, wir müssen noch mal kurz zu Olympia zurück.
Gerne.
Du erinnerst dich an das etwas viral gegangene Foto von diesem Surfer. Das
ja,
hier.
Nach der perfekten Welle, ja.
Der da quasi den Abgang macht und ja, da halt so quasi in der Luft steht.
Ja, der ist quasi durch diesen Wellentunnel ist er durchgesurft. Nahezu perfekt. Also er dachte schon perfekt. Er ist dann schon, als er aus der Welle dann raus ist, hat er irgendwie schon die 10 Punkte zu den Richtern gezeigt und ist dann halt die Welle hochgesprungen mit einem Victory und das war dann eben dieses Bild. Es waren am Ende keine 10, sondern eine hohe 9er-Wertung, weil ja, die Spitze vom Surfbrett rausgelugt hat. Aber darum soll es ja gar nicht gehen.
Das Bild ist ja, also Gabriel Medina ist das und das Bild ist halt, also ich finde es sagenhaft, weil es ist tatsächlich ist
irre, ja.
Ja, es ist tatsächlich halt ein Moment, der völlig surreal da ist, weil der sieht ja noch nicht mal aus, als ob er da gerade gesprungen ist, sondern der steht da halt und hinter ihm steht das Surfbrett und dieser Tether dazwischen.
Wer jetzt nur und zuhört, es ist genau dieses Foto, wo eben links der Surfer, der Medina, quasi mit so einem Victory-Zeichen über dem Wasser in der Luft zu schweben scheint und hinter ihm eben auch in aufrechter Position sein Surfbrett, was noch mit einer Schnur mit seinem Fuß verbunden ist.
Ja, und dieses Foto, das ist natürlich, weil es halt tatsächlich ein sehr ungewöhnliches Foto ist, ist das dann tatsächlich über die Social Media und sonst wo, ist das ziemlich steil gegangen. Und
zu Recht.
Ich finde zu Recht. Jetzt meldet sich der legendäre Surf-Fotograf, dessen Namen ich, McKenna, Tim McKenna.
Der nicht der ist, der dieses Foto gemacht hat.
Der hat das Foto nicht gemacht und der ist jetzt pisst, dass dieses Foto viral gegangen ist, weil er sagt, dass das hat ja mit dem Sport quasi nichts zu tun und es geht um die Welle und das ist natürlich schon Publicity für Olympia, aber es gibt doch bessere Fotos da draußen und der ist sehr enttäuscht, dass das, weil das ist dieser Abgang, der wurde eigentlich nie fotografiert, weil das ist ja auch völlig langweilig und ich hab so das Gefühl, der ist einfach nur sauer, dass sein Foto nicht so viral gegangen ist wie das hier.
Ja. Und ich als Zuschauer finde gerade dieses Foto fantastisch, weil erstens, wann passiert das schon mal? Und zweitens, wenn man jetzt dieses Bild gesehen hat und sich da, also wenn man bisher normal, ich fange andersrum an, wenn man normale Surffotos gesehen hat, auch von den Wettkämpfen, dann siehst du halt immer diese Welle, die diesen Bogen schlägt und irgendwelche SurferInnen da drinne in diesem Tunnel sind oder irgendwelche spektakulären Dinge da tun. Schön. Dieses Foto ist halt mal wirklich anders. Und immer wenn etwas anders ist, dann erregt das natürlich Aufmerksamkeit. Also bei mir auch.
Natürlich.
Und in diesem Fall hat es dann eben auch Neugier geweckt, weil ich habe das Event nicht live gesehen. Und als ich dieses Bild gesehen habe und weil es so ungewöhnlich ist, ist es auch bis zu mir vorgedrungen, weil sonst interessiert mich diese Sportart erstmal so bei Olympia nicht. Da habe ich dann halt nachgeforscht und habe dann den Lauf gesehen. Das war in der Mediathek, konnte man sich den nochmal angucken. Und fand das dann sehr, sehr faszinierend, was er da geschafft hat. Und ohne dieses Foto wäre ich da nicht drauf aufmerksam geworden. Wenn ich jetzt einfach diese Welle gesehen hätte und ihm im Tunnel drin, hätte ich gesagt, also, ja, das haben aber 50 andere auch gemacht.
Der Klassiker ist halt der Tunnel, die Welle, der Surfer, die Surferin dann in diesem Tunnel. Und da sind natürlich dann auch die Fotografierenden sind natürlich auch mit im Wasser und müssen das irgendwie abpassen.
Weiß ich gar nicht, ob das bei Olympia
teilweise so ist. Schon, doch.
Okay.
Also ich weiß nicht, ob bei Olympia, aber
also
bei diesen Fotos, die man so
bei den
kennt,
Fotos,
ist das halt oft so.
Da ist das so. Ich glaube, bei Olympia bin ich mir nicht mal sicher. Ich glaube eher nicht. Deswegen gibt es auch diese spektakulären Fotos so nicht.
Und das ist natürlich schon eine Kunst, ne, am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein und dann dass die Person dann da halt auch ist und das muss halt alles irgendwie passen und du kannst schon auch einige dieser Fotos von weiter weg, von einem Boot oder so, vielleicht mit einem langen Tele ein Stück weit kriegen. Aber es ist natürlich schon eine Challenge, so ein Foto hinzukriegen. Aber es ist natürlich auch so, und das ist, glaube ich, bei jeder Sportart so, es gibt halt so typische Bilder. Es gibt halt so Rezepte für bestimmte Bilder und die willst du haben, weil die werden natürlich auch erwartet von den Medien und von den Zuschauern und so weiter. Aber du hast halt mit so einem Bild, wie dem fliegenden, in der Luft stehenden Surfer, hast du halt genau das Gegenteil von diesem Standardbild. Und deshalb ist es so spannend, weil es mal einen Kontrast liefert zu dem, was man sonst so kennt. Also insofern finde ich das völlig legitim. Absolut. Und wenn das jemandem nicht passt, dann ist das schon so ein bisschen Gatekeeping, finde ich.
Ein kleines bisschen und ja, vielleicht, wie du sagst, auch ein bisschen Frust, dass man das Foto nicht selbst gemacht hat. Der Medina selbst, ich glaube, dem war sehr, sehr bewusst, was er da tat. Also schon als er auf seinem Surfbrett stehend die Zehen gegeben hat, der wusste genau, da sitzen Fotografinnen und wenn die machen jetzt schon das erste geile Bild und dann ist er hochgehoppt mit seiner Pose, so lässig hat er sich in die Luft gestellt, der wusste genau, dass er dieses Foto fabriziert. Er wusste vielleicht nicht, wie sein Surfbrett in der Luft hängen wird, aber es ging ihm da wohl mehr um die Pose. Das hat der schon gut gemacht. Das ist schon sehr, sehr geil.
Nun gut.
Herrliche Szene. Also wenn ihr das findet, als ganzes Video von seinem Lauf, das mit Sicherheit auch bei YouTube zu finden, guckt euch das mal an. Das ist ein sehr, sehr starker Lauf und gerade dieses Ende und der Abgang mit seiner Körpersprache, es ist ein Traum, wirklich.
Tja. Noch ein ganz anderes Ding. Mhm. Weg von Olympia hin zu Andy Warhol. Du kennst Andy Warhol.
Ja, nicht persönlich, aber man kennt ihn.
Natürlich. Nee, persönlich kenne ich ihn auch nicht. Aber der hat halt diese solarisierten, farbigen Porträts gemacht von Leuten. Da gab es ja auch schon diese Rechtsgeschichte mit dem Bild von Prince, wo dann die Fotografin, die das Bild gemacht hat, dann im Prinzip dann posthum die Warhol-Leute verklagt hat, weil das Foto ja nicht eigentlich nicht hätte, also es hätte ja lizenziert werden müssen und so weiter.
Ja, ja.
Also man kennt den Stil und ganz seltenes digitales Porträt, was Andy Warhol gemacht hat, wird jetzt für 26 Millionen versteigert. Dann denkst du so, digital, was zum? Also Warhol hat halt analog gearbeitet, eben mit Solarisation und sonstigen Techniken. Mhm. Und dieses Werk, du siehst da tatsächlich auch noch oben den Titel des Programmes drauf, also das ist wirklich alt, ne? ProPaint Version 27 Release 14.
Geil.
Und zwar auf dem Amiga 1000. Commodore Amiga 1000 1985, das war ein Public Launch Event, also da haben sie den Commodore Amiga 1000 quasi vorgestellt und haben sich dazu den Andy Warhol eingeladen, um auf der Amiga, ist eine Sie, ne? Ein digitales Porträt zu machen, in diesem Fall von Debbie Harry, von Blondie.
Und ja, ach, da.
Das Bild siehste. Gab es, also man sah das Bild hier im Video, wie er das gemacht hat, also das war so ein Publicity-Ding eigentlich.
Ja.
Die sind damals gegen den Mac angetreten und er hat das halt irgendwie gemacht, du siehst also Bildbearbeitung, ne? Füllen. Kannst du zugucken, wie das so Pixel für Pixel reinläuft
wie
und so
weiter. Wie der Algorithmus versucht, die Fläche und die Kanten zu finden. Und dann
haben sie halt, dieses Bild ist quasi dokumentiert, aber das Bild selber war weg.
Oh.
War futsch.
Okay.
Hat keiner gewusst, wo das ist. Stellt sich raus, dass ein Techniker von Commodore, Jeff Brett heißt er, sich das weggespeichert hat und das jetzt wieder aufgetaucht.
Hat die Diskette wieder gefunden, oder was?
Ungefähr so, wahrscheinlich. Und,
das gibt's ja nicht.
Also es sind mehrere Bilder wohl, aber das ist wohl das, was es geht. Und das wird jetzt angeboten.
Wow.
In einer Auktion und er will 26 Millionen Dollar dafür.
Ja, gut, kann man ja mal verlangen, ob er sie kriegt.
Ich weiß es nicht, wo das hingeht, aber.
Aber das also ist
der ganze Event ist natürlich ordentlich.
Ding. Und es ist dokumentiert. Natürlich. Also es ist ja
nicht der Event ist dokumentiert, ja. weil das war halt ein Publicity-Event für die Amiga.
Ja, das ist ja geil. Nee, weißt du, das ist, wenn so Dinger irgendwo auftauchen, dann kannst du ja skeptisch sein. Hat er das wirklich gemacht? Ist das nur eine Kopie? Hat das ein Techniker irgendwie gemacht nach seinem Vorbild oder so? Aber wenn das ja hier tatsächlich das Making-of quasi festgehalten ist, weil es so ein Medienstunt war und jetzt taucht das Bild dazu auf, ich meine, das ist ja dann eindeutig. Dann glaube ich schon, dass das was wert ist. Ich meine, Warhol, hallo?
ProPaint 27.
Geil.
Tja, ja, so cool. Kann es gehen. Also man soll vielleicht doch, das ist vielleicht doch eine, ja, vielleicht ist das doch ein es ist doch hilfreich, Sachen nicht unbedingt wegzuwerfen. Vielleicht wird man damit später doch noch irgendwie berühmt und bekannt oder reich.
Ja, spannend, wenn man es dann noch gelesen kriegt, ne? Ich meine, so eine alte Diskette, ich meine, die ist magnetisch. Das muss erstmal, müssen die Daten noch drauf sein und dann brauchst du natürlich ein System, um das zu lesen. Da muss also jemand in seinem Computermuseum den Amiga 1000 nochmal anschmeißen oder so.
Ja, aber das gibt's ja alles noch. Das ist ja noch nicht so weit weg. Ich habe mal vor.
Also ich hatte auch Kunst auf meinen 5,25 Zoll Disketten vom C64. Also
ich habe mal
Kunst in Anführungszeichen.
Ich habe mal vor vielen Jahren, damals, wo ich noch bei HP war, musste ich mal so ein Bandlaufwerk in Betrieb nehmen. Also das mit so, wie man es in so 60er-Jahre-Filmen kennt, mit so drehenden Spulen und so. Das war schon auch ein Abenteuer. Aber es ging.
Und David, ja, tatsächlich, am Amiga gab es eine Maus. Ja, das war.
Ja,
die hatten ja schon ein grafisches Benutzerinterface.
So,
das war ja
neidisch
eine Besonderheit von dem Ding.
Ich habe so neidisch auf die Amiga geguckt.
Ja, Kumpel von mir hat einen 500er.
Ich mit meinem C64.
Den hatte ich auch.
Nun gut.
Schönes Ding.
Wieder zurück zur Fotografie. Nikon. Auch eine Mark III, die Z6 Mark III.
Ja, die gab es. Wir sprachen drüber. Wir haben sie vorgestellt in der Folge 855. Und seitdem hat sich einiges getan. Denn sie ist jetzt verfügbar und auch nicht mehr das Vorserienmodell. Und sie wird natürlich genauestens unter die Lupe genommen. Und da sind einige Menschen etwas verärgert oder ist vielleicht das falsche Wort, enttäuscht, könnte man vielleicht sagen, was die Bildqualität betrifft. Und zwar genauer den Dynamikumfang der Dreier. Denn in der Hinsicht ist der Sensor wohl schlechter als bei der Mark II oder bei der originalen Z6. Und das ist natürlich ungewöhnlich, dass man eine neuere Kamera hat mit einem schlechteren Sensor. Jetzt muss man aber sagen, die Mark III hat eben einen Stacked-Sensor, hat also andere Vorteile, was Auslesegeschwindigkeit und solche Geschichten angeht. Und offensichtlich hat Nikon sich dann dazu entschlossen zu sagen, okay, wenn wir die Vorteile auf der einen Seite haben, dann können wir ein bisschen Einbußen im Dynamikumfang in Kauf nehmen. Weil was ist den Fotografierenden am Ende des Tages wichtiger, nicht wahr? Rolling Shutter vermeiden und schnelle Bildserien machen und solche Geschichten oder einen Dynamikumfang, um ein Foto 6 Blendenstufen aufzuhellen. Und dann kann man sich halt die Frage stellen und Nikon hat die meiner Meinung nach auch richtig beantwortet. Da wird halt eben jetzt zum Glück auch mal positiv über die Z6 Mark III gesprochen. Das hat mich jetzt wieder ein bisschen freundlich gestimmt, weil ich war etwas irritiert, dass das so niedergemacht wurde. Weil das gab halt diese Kritik und jetzt gibt es eben Lob. Und jetzt wird sie eben zum Beispiel verglichen mit dem Mitbewerb, eben zum Beispiel der Canon R6 Mark II und eben der Sony A7 Mark IV. Und in dem Vergleich schneidet sie eben mal gar nicht so schlecht ab. Zum Beispiel bei der Canon R6 und der R6 Mark II ist es so, wenn man den elektronischen Verschluss benutzt, dann hat man nur noch 12-Bit.
Wird es deutlich schlechter.
Farbauflösung.
Das ist natürlich jetzt auch ein sehr extremes Bild, muss man sagen. Ne?
Genau. Also wir sehen jetzt hier einen Testchart natürlich und da sehen wir, wenn du halt mit der Z6 ein Foto machst, mit normalem, also mit dem mechanischen Verschluss oder mit dem elektronischen Verschluss, gleichermaßen unterbelichtet und wieder aufgehellt, dann hast du mit dem elektronischen Verschluss einfach nur noch bunte Pixelwiese, mal übertrieben gesagt. Und das hat eben jetzt die Z6 Mark III nicht. Also auch da kannst du mit dem elektronischen Verschluss arbeiten, ohne Einbußen in der Qualität zu haben. Also sie ist da schon ganz gut und eben auch gegen die Sony soll sie gar nicht so schlecht abschneiden. Das kann man sich da, wir verlinken mal den Blog, da ist wiederum ein Link auf so ein Vergleichstool, da kann man sich das angucken.
Aber man muss sagen, diese Testbilder, die sind, also da ist die Kamera schon sehr gequält worden, um.
Ich komme mal zu diesen Testbildern.
Ja.
Also, Fakt ist erstmal, ja, die Mark III ist schlechter vom Dynamikumfang als die Mark II oder die Mark I. Ja, ist so. Kann man nicht wegdiskutieren, ist so. Aber jetzt wollen wir mal gucken, unter welchen Bedingungen. Die Testszenarien, die da verglichen werden, da sind Fotos gemacht worden, wie gesagt, 6 Blendenstufen Unterbelichtung. Also es wird faktisch ein schwarzes Bild gemacht und dann in der Bildbearbeitung 6 Stufen aufgehellt und dann wird geguckt, wer rauscht mehr. Und da rauscht jetzt die Mark III ein bisschen mehr als die Mark II. Es ist nicht so, dass das Bild nicht brauchbar wäre, es rauscht nur eben ein bisschen mehr. Ja.
Und nochmal, ne, das ist ein künstlicher,
ja,
ein künstliches Szenario, wo wirklich Extreme rausgekitzelt werden, damit man es sieht.
Und damit man's
das sieht. Resultat ist halt
im 100% Ansicht.
Also, wenn du da jetzt ein normales Bild nehmen würdest, würdest du den Unterschied nicht sehen, wenn das ein normal belichtetes Bild wäre. Das ist wirklich
wahrscheinlich
so,
nicht. Nein, also beim normalen belichteten
Kanten, garantiert wo es gerade nicht. Noch geht.
Ja, ja. Also du musst schon wirklich aufhören. Und ich weiß noch damals bei der, ich glaube die D750 war es, die Nikon D750. Und ich habe mal gesehen, dass man da 3, 4 bis 5 Blendenstufen aufhält und in den Schatten noch Zeichnungen hatte. Da war ich schon begeistert. Jetzt machen die hier Testbilder mit 6 Blendenstufen Aufhellung. Ich,
das ist also dramatisch viel.
Hammer,
das ist geil. Was ist das, Faktor 64 oder so?
Also 2,6.
8, 16, 264, ja, ja. Also das ist 64 ist mal also 64 irre. Mal heller als das.
Ja.
Also das, ja.
Das ist wirklich, das schaffst du nicht mal mit einem Schieberegler in Lightroom. Da musst du dann schon nochmal mit einem Pinsel drüber gehen. Also Wahnsinn, wirklich sehr, sehr geil, dass das überhaupt geht. Und dann ist es ein bisschen schlimmer. Und jetzt kommt's aber. Das Ganze gilt wohlgemerkt für niedrige ISO-Werte. Also wenn du bei ISO 100 bis, 700 oder sowas arbeitest, weil ab ISO 800, wenn du dann diese Experimente machst, das ist quasi gleich auf mit der Z6. Und auch generell, wenn du das jetzt mal nicht mit dem Vorgänger vergleichst, sondern mit der Nikon Z8 vergleichst, die sicherlich niemand als schlechte Kamera dastehen lassen würde, da ist sie quasi gleich auf. Also worüber meckern die Leute bitte? Ich verstehe es nicht. Dafür hast du einen Stacked Sensor. Ey, wie geil ist das denn? Und wesentlich relevanter fand ich halt hier die positive Aussage, dass du eben, wenn du den elektronischen Verschluss benutzt, keinen Verlust in der Qualität hast. Das ist tatsächlich eher praxisrelevant an dieser Stelle. Das ist etwas, was bei der R6, bei der Canon R6 zu Recht bemängelt wird und auch bei der R5. Ob das dann wieder praxisrelevant ist, das muss wieder jeder für sich selbst entscheiden. Also je nachdem, wie man seine Bilder bearbeitet und unter welchen Bedingungen man fotografiert. Mir war es bisher egal, aber ich kann das verstehen. Und bei Canon ist das Problem eben erst in der R5 Mark II und in der R1 gelöst. Wahrscheinlich dann auch in der R6 Mark III, wir werden es sehen. Und ich denke, das Gesamtpaket ist hier das Entscheidende. Und ich glaube, dass Nikon da ein ganz, ganz gutes Paket hingelegt hat. Also das ist schon so in dieser Kategorie von Kameras schon ein Statement, was da steht. Ich denke, das kann man schon so sagen. Und das Fazit sollte sein, die Sensoren in den Kameras heutzutage sind so absurd gut. Wenn da irgendwo eine Viertelblendenstufe weniger Dynamikumfang unter extremsten Bedingungen auszumachen ist, ist das keine Entschuldigung für ein schlechtes Foto. Ja. Also bitte, Leute. Ja, bleibt mal auf dem Boden. So. Ich fand das schön, eben auch mal was Positives über diese Kamera zu sehen.
Fand ich auch. Nun gut. Zum Thema schlechte Bilder oder gute Bilder. Mhm. Hast du schon mal jetzt geht's tatsächlich um Fotografie, nicht um Technik. Mhm. Hast du schon mal vom Anonymous Project gehört?
Du meinst jetzt wahrscheinlich nicht die Hackergruppe, also insofern wahrscheinlich nicht.
Nein, ein Fotoprojekt. The Anonymous Project ist ein künstlerisches Projekt, das hat ein Lee Schulman ins Leben gerufen, nachdem er sich irgendwo eine Kiste mit alten Dias gekauft hat auf dem Flohmarkt. Hat er irgendwo entdeckt und ist da durchgegangen und das sind so alte Kodachrom-Bilder. Und hat gesagt, boah, das ist ja mal cool, da machen wir jetzt was draus. Und hat dann diese Funde und hat dann natürlich immer mehr gesammelt, so Zeug, und hat dann diese Funde oder die besten Bilder aus diesen Funden online gestellt in einer Kollektion. Das ist der erste Teil von diesem Ding. Also Dazu quasi die letzten 70 Jahre der Fotografie, ich denke hauptsächlich amerikanisch. Völlig anonyme Bilder, ne? Man weiß nicht, wer die Leute sind, man weiß nicht, wer das Bild gemacht hat, aber es sind halt so kleine, ich würde mal sagen, so kleine Zeitzeugnisse, die auch noch fotografisch, finde ich, unglaublich cool zum Teil daherkommen.
Ja, es ist wie so eine Zeitkapsel, die man wieder
findet. Es ist eine Zeitkapsel und du hast halt so quasi, also sein Anspruch ist hier, das kollektive Gedächtnis zu bewahren und dann den oft vergessenen Menschen vielleicht nochmal so ein bisschen eine Art zweites Leben zu geben. Das sind alles Amateurfotografien und teilweise sehr lustig oder absurd oder bizarr und bieten halt einen sehr faszinierenden Einblick in das, so in das tägliche Leben damals. Und ich finde es interessant, weil es hat halt so verschiedene Implikationen, dieses Projekt. Also du hast natürlich so auf einer individuellen Ebene hast du natürlich Nostalgie oder Reflexionen, also Erinnerungen, was so quasi was verbindet uns mit der Vergangenheit. Das kann mit Sicherheit auch helfen, um zum Beispiel so eine Verbindung zu den Menschen, die da sind, herzustellen, vielleicht eine Empathie auch ein bisschen zu bringen und möglicherweise halt auch eine kreative Inspiration, ne? Weil Schönheit im Alltag ist ja, kann ja helfen, dass man etwas kreativer denkt. Hat aber natürlich auch so eine ganz interessante gesellschaftliche Ebene, weil es bewahrt ja unser Gedächtnis, ne? Oder es erweitert unsere historische Geschichte, ne? Was wir so über die Geschichte wissen oder denken zu wissen. Öffnet natürlich Fragen darüber, wer sind die Menschen, die da dargestellt werden? Also Thema Identität und so weiter ist natürlich auch noch ein zentrales Thema. Bei vielen dieser Bilder ist natürlich Humor. Vielleicht auch nur daraus, vielleicht entsteht der Humor auch nur daraus, dass wir, ja, dass es aus heutiger Sicht lustig aussieht, aber aus damaliger Sicht vielleicht völlig normal war. Und letztendlich hat man natürlich auch noch so eine Diskussion möglicherweise über das Thema Aneignung. Also dürfen wir das überhaupt? Ist das ethisch? Mhm. Weil man weiß es nicht. Vielleicht, das ist mit Sicherheit irgendjemand, das Mutter, Großmutter, Großvater und so weiter. Aber gut. Also eine sagenhaft geile Sammlung, finde ich. Nicht nur, weil Kodachrom einfach auch so cool aussieht, ne? Cool von den Farben her aussieht, sondern weil das halt einfach teilweise Kompositionen sind, die ja Schnappschüsse sind, aber die dadurch einfach was komplett Interessantes bekommen.
Also die Farben sind natürlich ganz klassisch, das hat einen ganz typischen Look, aber ja, also manches mögen Schnappschüsse sein, aber insgesamt finde ich das schon ein hohes Niveau. Also das ist schon, das sind Bilder von Leuten, die wussten schon, was sie da in der Hand haben. Und
also das ist natürlich, wie gesagt, das ist eine Auswahl. Ne? Das ist jetzt wirklich sehr, also die besten davon rausgesucht quasi.
Klar.
Oder die interessantesten, die lustigsten, die seltsamsten. Ich finde sowas total humorvoll.
Klassische Partybilder und so.
Ja, genau.
Klassisch.
Nun gut, also super. Das Anonymous Project, auf jeden Fall ein ganz heißer Tipp. Das verlinken wir in den Shownotes. Aber das ist nicht das Einzige, was ich hier, worüber ich hier reden möchte. Ich möchte über ein zweites Projekt reden, was auf Basis von dem Anonymous Project kam. Und zwar ist das ein Buch von dem senegalesischen Selbstporträtisten Omar Victor Diop. Der hat sich nämlich jetzt diese Bilder geschnappt und hat sich da selber reinmontiert.
Nein.
Jetzt ist er als Senegalese. Also diese Bilder, die sind teilweise aus dem Amerika der 60er, der 50er teilweise, da ist einfach, ne, da war gesellschaftlich was ganz anderes los. Da hättest du in vielen dieser Bilder keinen schwarzen Menschen gesehen.
Ja.
Da gab es Segregation und so. Das heißt, der hat sich da quasi in diese Szenen des weißen Mittelstandes rein montiert. Ja. Teilweise musst du echt suchen, um ihn zu finden. und schafft damit einfach so einen Kontrast, der wirklich völlig Hammer ist, finde ich, an manchen Stellen, weil du erwartest das nicht. Der ist sogar so weit gegangen, dass der sich Klamotten organisiert hat von damals.
Ich wollte es gerade sagen, es passt ja auch dazu.
Der hat also mit höchstem Aufwand das Ganze natürlich im Studio mit dem richtigen Licht hier gemacht. Da ist ein bisschen bis auf die Pixelebene runter, um das Rauschen und die Schärfe exakt zu matchen. Und es ist absolut, also das wirft natürlich jetzt plötzlich noch ganz andere Fragen auf.
Das ist ja der Hammer.
Also ist natürlich auch.
Chris zeigt hier gerade Beispiele eben aus diesem Buch. Und es ist halt, wenn du dieses Foto normal sehen würdest, würdest du sagen, das ist dieses Foto. Aber jetzt wissen wir, dass er sich quasi selbst porträtiert hat. Und zwar also, immer in dem Stil dieses Fotos mit dem Licht und mit der Schärfe oder Unschärfe und den Klamotten. Und das ist ja der Wahnsinn.
Und du hast ja also hier bei dem Beispiel, da hast du jetzt einfach eine ganze Herde von Schulabschlüsslern oder Studienabschlüsslern mit ihren Talaren und wie heißt das Ding? Dieser Hut mit dem,
mit dem Quadrat obendrauf.
Und da ist halt er quasi hinten so, steht da, als ob er dazugehört. Aber das wäre zu der Zeit, wäre das einfach wahrscheinlich nicht der Fall gewesen. Ne?
Und das stellt natürlich genau diese. Auch so genial gemacht. Also er steht ja dann nicht immer irgendwo im Vordergrund oder so, sondern er ist einfach Bestandteil der Szene. Ja, es ist genial, wirklich.
Und das stellt natürlich genau diese Fragen, ne? Also Thema Repräsentation, Thema Identität, weil das hinterfragt natürlich, wer in der Fotografie repräsentiert wird und wie diese Identität in einem historischen Kontext eben in diesem Fall konstruiert wird. Und das natürlich gesellschaftliche Implikationen, also die Segregation im Nachkriegsamerika und welche Narrative da existieren oder eben nicht. Kannst natürlich auch so eine Debatte über kulturelle Aneignung jetzt mal andersrum stellen.
Na klar.
Er eignet sich jetzt plötzlich diese Kultur an. Normalerweise ist das oft umgedreht. Und auch das hat natürlich eine unglaublich humoristische Seite, ne? Weil du dann auch bei dem einen oder anderen Bild vielleicht einfach mal dann doch vielleicht über dich selber ins Lachen kommst, weil
ja.
Also ich finde ein faszinierendes Projekt. Also das Projekt heißt Being There und das basiert auf dem Anonymous Project und das Buch
geil.
Gibt es hier mit ISBN. Und das muss ich mir dann auch nochmal kaufen, glaube ich, weil das ist so ein Fotoprojekt, völlig aus dem Nichts. Das hat Adrian in The Future Photography hat das vorgestellt oder das mitgebracht. Da bringen wir immer so unsere Picks of the Week und da war das so ein Thema und ich bin völlig platt seither. Ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein.
Ja, ihr habt ja eine ganz gute Sammlung von so auch spannenden Fotobüchern und ich glaube, das macht sich gut in der Reihe. Das ist ja ein sagenhaftes Projekt.
Also, ja, völlig. Geil. Völlig klasse.
Das ist stark.
Being There. Muss mal gucken, da muss ich Französisch können, weil die Bestellseite ist nämlich auf Französisch hier.
Kannst du übersetzen.
Also, HT heißt, hier kannst du dann zu den verschiedenen Händlern hingehen. Okay, alles klar. Das steht auf jeden Fall bei mir auf der Shoppingliste. Ja, so Fundstücke ab und zu mal bin ich da völlig hin und weg. Ja.
Schön, schön.
So.
Ich habe mal, bevor wir Gewinner ermitteln, mal meinen Regentipp wieder nach vorne gezogen.
Ach so, mach mal. Ja,
ganz nach hinten ist auch schlecht.
Du hast einen Regentipp für uns.
Ich habe einen Regentipp. Regen fotografieren. Etwas unfreiwillig. Ich war am Wochenende auf dem Ranchfest und bei uns auf der Ranch und da waren halt verschiedene Dinge geplant und dann musste das leider alles etwas verschoben werden, weil dann spontan doch eine langsam ziehende Regenfront durchkam. Es hat ganz ordentlich geregnet. Und da habe ich natürlich ein paar Eindrücke fotografiert. Ich war jetzt nicht offizieller Fotograf vor Ort, aber ich war halt vor Ort und habe ein paar Bilder gemacht.
An dieser Stelle, die Bilder sind jetzt hier im Video. Wir werden sie aber nicht verlinken, weil die auf so einer Galerie sind, wo sie nicht ewig stehen werden.
Ja, ganz genau. Vielleicht blogge ich nochmal darüber, dann kann ich das nachträglich verlinken.
Aber es wird eine Kapitelmarke zu diesen Regentipps geben. Also wer das dann kurz auf dem Video nachgucken möchte,
da sind Link sie jetzt festgehalten. Und die Frage ist ja immer, wie machst du denn Regen sichtbar in so einem Bild? Und das ist vermeintlich einfach. Eigentlich ist es einfach, aber man kann eben auch viele Bilder bei sehr starkem Regen machen, wo du den Regen gar nicht siehst. Und ein Trick ist eben, um Regen zu sehen, dass du mit einem Teleobjektiv arbeitest, also eher eine längere Brennweite nimmst und auf etwas fokussierst, was weiter weg ist. Das heißt schon mal, dass du sehr viel Strecke hast, also sehr viel Luft, und auf dieser ganzen Strecke fällt natürlich Regen runter, sodass du dann eben auch viel Regen im Weg hast. Denn wir nehmen Regen mit den Augen dann doch anders wahr, als das so im Foto zu sehen ist.
Das nimmt ja so ein bisschen Kontrast dann weg, weil du hast...
Ja, es nimmt Kontrast weg, und vor allen Dingen willst du viele Regentropfen haben. Also du willst viele, viele Ebenen, sage ich mal, von Tropfenvorhängen haben, damit man auch was sieht hinterher im Bild. Also Strecke hilft. Und dann hilft es auch, wenn man ein bisschen abblendet und dann eben nicht mit Offenblende 2.8 oder sowas arbeitet, sondern ruhig mal abblendet auf 5.6 oder auf 8 oder sowas. Mehr Schärfentiefe heißt eben auch mehr scharfe Regentropfen auf der Strecke vor und hinter dem Motiv, was man anvisiert. Sonst hat man nämlich nur wieder so einen dünnen Regenvorhang, und das kann dann schon wieder sein, dass man es gar nicht so gut erkennt. Und dann natürlich ein bisschen mit den Belichtungszeiten spielen. Das ist natürlich sehr naheliegend, eine sehr kurze Belichtungszeiten. Dann hat man eben stehende Tropfen in der Luft. Das kann dann, so wie in diesem Beispiel, was du hier gerade zeigst, auch ein bisschen wie Rauschen aussehen. Wenn man es dann nur in kleiner sieht, dann sieht es aus wie Bildrauschen, sind aber alles Regentropfen. Also was man hier sieht, ist halt so ein Bild von so einem Trecker ohne Dach. Eine Weide im Hintergrund, eine eingezäunte, und Bäume im Hintergrund, und vor den Bäumen eben der viele Regen.
Was hier natürlich unglaublich gut hilft, ist, dass die Regentropfen vor einem dunklen Hintergrund einfach mehr Kontrast haben. Und dass der dunkle Hintergrund, weil du ein Tele verwendet hast, also der dunkle Waldhintergrund, unscharf ist. Und damit hast du natürlich diese Schärfe vor dem unscharfen, dunklen Hintergrund, die knallt natürlich deutlich mehr.
Ja.
Als wenn da jetzt irgendein scharfer, hellerer, strukturierter Hintergrund dahinter wäre.
Das ist nämlich das andere. Licht hilft natürlich. Seitliches Licht hilft. Streiflicht oder Gegenlicht kann helfen. Und es hilft dann halt ein dunkler Hintergrund, weil eben dann die Kanten von den Regentropfen eben heller sind, und die heben sich dann eben besser vor dem Hintergrund ab. Also gegen den vermeintlich hellen Himmel, also selbst wenn er bewölkt ist, ist er ja hell.
Hier sieht man es vor dem hellen, von der hellen Weg da links sieht man keine
Tropfen, keinen Regen.
Aber vor dem dunklen Trecker ganz deutlich.
Ja, ganz genau. Also Strecke hilft. Länger, hier zum Beispiel bei dem Bild sind die Belichtungszeiten etwas länger, deswegen sind die Tropfen eher so zu kürzeren Strichen geworden. Auch das ist natürlich besser zu sehen.
So wie man es malt, wenn man so Kinderbilder
macht. Ja, genau.
Da malt man auch Striche.
Ganz genau. Da muss man halt gucken, was einem besser gefällt. Am besten mal 2, 3 Bilder machen mit verschiedenen
Belichtungszeiten. Die Frage, welche Belichtungszeiten Kinder haben, wenn sie Bilder malen.
Ja, ganz genau. Ja, und ansonsten hilft es natürlich, nasse Oberflächen zu fotografieren. War es jetzt tagsüber, da geht es nicht so gut. Das macht mehr Spaß, wenn es dunkel ist und wenn dann Lichter drin reflektieren.
Regen im Dunkeln ist super.
Drin reflektieren. Das ist dann schön. Oder hier kann es dann sinnvoll sein, ich habe es dann einmal versucht, auf dem Reitplatz dann so diesen prasselnden Regen auf dem Boden zu fotografieren. Dann siehst du halt die Spritzer, die da hochgehen. Habe ich jetzt hier kein Beispiel von genommen, weil so beeindruckend ist es nicht. Das sieht besser aus, wenn man näher rangeht an diese Spritzer, aber dann fehlt halt der Kontext. Hier zeigst du übrigens gerade ein Bild. Da ist eins von den Helferkindern dabei, Pferdeäppel einzusammeln vom Reitplatz im strömenden Regen. Und man sieht auf diesem Bild keinen Regen.
Du hast einen strukturierten, scharfen Hintergrund. Da verschwindet der Regen quasi.
Ja, da ist vorne der Boden ist halt hell. Da sieht man es nicht. Ist da der Sand im Vordergrund. Im Hintergrund ist es scharf. Und dieses Bild ist auch mit Offenblende 2.8 gemacht, sodass eben auf dem Weg zu dem Kind hin zwar viel Regen ist, der ist aber komplett in der Unschärfe. Deswegen sieht man da halt nichts davon.
Ich glaube, das ist nicht größer im Browser leider.
Ja, ist ein bisschen schwierig, ne? Mit dem Bildbetrachter.
Na gut.
Aber hier sieht man quasi keinen Regen drauf. Na, hätte ich jetzt hier abgeblendet, weil der Hintergrund bei der kurzen Distanz, also das Kind steht an der hinteren Bande vom Reitplatz und direkt dahinter sind Büsche, das heißt, die wären so oder so scharf. Hätte ich dieses Bild jetzt, was weiß ich, mit Blende 8 oder sowas gemacht, dann hätte man hier auch den Regen im Vordergrund gesehen. So natürlich nicht, weil da ist halt alles zu unscharf. Ja, also das sind so meine Tipps für Regenbilder. sind halt so ein paar Impressionen gewesen. Was ich dann auch gemacht habe, also kannst du mal auf die Galerie, kannst du ja mal aufmachen. Was ich halt da auch gemacht habe, ist, dass ich dann einfach ein bisschen eingefangen habe, was die Leute halt machen. Ne, da ist dann halt gerade bei den ersten Bildern immer so, dass die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Bilder oder sowas, dann eben einfach versucht zu zeigen, so ein bisschen Stimmung einzufangen. Was passiert, wenn da Regen ist? Dann wird eben nicht geritten auf dem Reitplatz, dann wird sich um die Pferde gekümmert. Und die Pferde sind dann auch ein bisschen scholle und die mögen Regen auch nicht so gerne. Und dann einfach mal so ein bisschen Emotionen einfangen von Mensch und Tier. Sowas kann man dann eben auch machen bei Regen. Also man muss nicht aufhören zu fotografieren, nur weil es regnet, nicht wahr? So schaut's aus.
Schön, schön.
Genau, der Fahnenritt, das war auch lustig, weil unsere Pferde waren dann trainiert auf die Fahnen, dass die dann nicht vorgescheut haben.
So lange Ach so, Pferde sind ja da so ein bisschen ängstlicher. Ja. Ne?
Und auf der Nachbarweide standen dann Pferde, die sind erstmal stiften gegangen und haben aus der Distanz geguckt, was da jetzt los ist, mit was für Monstern da gearbeitet wird. Das war sehr spektakulär. Sehr geil. Ja, wenn du so mit Westernpferden unterwegs bist, da denkst du an manche Sachen nicht mehr. Bei anderen Pferden solltest du schon keinen Regenschirm aufspannen, wenn du daneben stehst. Es könnte sonst passieren, dass die Reiter oder Reiterin dann unten sind. Ja, sehr geil. War ein schöner Tag.
Tja, trotz Regen.
Ja, oder weil Regen.
Oder weil Regen, ja. Ja, kommen wir zum Würfeln.
Ja, wir haben eine Aufgabe aufzulösen, nämlich die Pasta-Aufgabe.
Wo ich immer noch nicht weiß, warum du die gestellt hast.
Du
hattest Hunger.
Ja, natürlich.
Ich meine, jetzt ist es auch wieder, ne? Es ist fast halb acht abends und ich hatte kein Abendessen bis jetzt.
Also bei uns wahrscheinlich heute Brot mit Mozzarella und Käse. Mal gucken.
Ich glaube, ich werde mir gleich eine Aubergine überbacken.
Und Nachtisch wird dann Rest-Schoko-Eis mit Eierlikör werden. Herrlich.
Super. Die Pasta-Aufgabe.
Die Pasta-Aufgabe. Wir haben 11 qualifizierte
Bilder. Lass mich mal das hier öffnen. 11 qualifizierte Bilder.
Kann ich noch drin?
11. Das heißt, wir müssen wieder abwechselnd würfeln.
Ja. Brauchen wir jetzt Pasta. Wieder den großen. Soll ich den 20? Hast du einen 20er oder nehmen wir den 100er?
Ich habe nur das 100er Ding.
Okay, dann, dann dauert es ein bisschen.
Ja, wenn wir sehen.
Oder nicht?
Ja, ganz schnell. Ich bin dran.
Mach mal.
1 bis 11. Auf die Plätze, fertig. Und 18. Ne? Schon ganz
gut. Nah dran. 24.
24 reicht nicht. 8. Siehst du?
Oh, das geht Bam. Schneller als erwartet.
Die 8 bei uns ist von Lumivers.
Die tanzende Nudel.
Die tanzende Nudel. Also, was sehen wir? Wir sehen, steht ein Text noch dazu, geschwungen und anmutig. Das ist ein schönes Produktbild. Das ist ziemlich cool. Also, was sehen wir? Wir sehen eine Nudel, die sich durchs Bild schwingt und so ein bisschen aufgerollt ist und wie so ein flatterndes Band im Wind so ein bisschen. Mhm. Und nicht nur das, sondern also sie ist schön studiumartig belichtet. Also zumindest von einer Seite ist sie belichtet, von links. Und sie ist auf einer reflektierenden schwarzen Fläche.
Ja.
Und alleine das, ne, da braucht es schon ein bisschen Zubehör. So Flächen hat man nicht einfach irgendwie rumliegen, sondern das wird eine, wie auch immer, geartete, wahrscheinlich irgendeine so Acrylglasscheibe oder sowas sein.
Oder der
Spiegel.
Herd.
Naja, das ist zu glatt dafür. Weißt du, so ein Zerrankochfeld oder so? Nein, glaube ich nicht. Hm. Oder viel Cleanup hinterher. Nee, was du brauchst bei sowas ist eine Art Ding, was spiegelt, und zwar auf der vorderen Fläche, nicht auf der hinteren. Ne? Die klassischen Spiegel mit Glas, die spiegeln halt von hinten. Das heißt, das Licht geht durch die Glasscheibe durch und reflektiert dann doppelt. Mhm. Und das geht bei sowas nicht. Bin ich auch mal drauf reingefallen, dachte, oh super, du kannst ja so ein Produktbild machen, dann nimmst du aus einem alten Bilderrahmen irgendwie die Scheibe und legst die einfach hin.
Ja, hast du eine doppelte Reflexion.
Oh, hast du eine Doppelreflexion, es sieht halt nicht gut gut aus. Das heißt, du brauchst tatsächlich ein Ding, was auf der Oberfläche reflektiert. Mhm. Ja, und schön, schlicht, einfach. Könntest du jetzt wahrscheinlich an Barilla verkaufen und irgendwie noch einen Text drumherum machen für eine hübsche Werbung. Und
ich finde das schön, dass das Licht so gut passt. Es ist nicht überstrahlt, es ist die Struktur schön zu sehen. Es ist wirklich, es ist ein Porträt einer Nudel. Das ist wirklich ganz, ganz schön gemacht. Und auch die Reflexion lenkt nicht ab, weil sie eben ja wahrscheinlich auf einem schwarzen Untergrund stattfindet. Das heißt, sie ist so ebenso da und gibt dem Ganzen irgendwie nochmal so eine zusätzliche Ebene. Das ist wirklich
ich
hätte schön.
Hier in der Mitte, ich weiß nicht, ob das jetzt durch die Umwandlung oder so passiert ist, da ist ein bisschen überbelichtet hier. Da ist keine Struktur mehr auf der Seite, die frontal vom Licht getroffen wird. Habe ich jetzt aber erst beim Reinzoomen gemerkt.
Ja. Ja, Mai.
Ja, sehr schön.
Aber es wirklich, ja.
Das ist, Miriam ist das.
Sehr schön.
Also,
toll gemacht.
Toll gemacht. Auch ein paar andere noch toll gemachte Bilder. Lass mal kurz schauen.
Mein Liebling ist bei uns die 3. Das ist von Dirk RHM. Fiori di Pasta.
Fiori di Pasta. Kein Text dazu. Ja, was sehen wir? Wir sehen einen Blumenstrauß. Aber aus Pasta.
Aus Nudeln, ja. Und zwar flach hingelegt. Also wir sehen halt, also der Länge nach erstmal, es werden Spaghetti sein, nehme ich mal an. So lang weg wie die Stängel von Blumen. Dann haben wir unten diese runde Nudeln. Ich kenne die Namen nicht alle von diesen Nudeln, aber da ist das Ganze nochmal so eingefasst, eben wie als wenn ein Blumenstrauß zusammengebunden wäre. Und dann eben an den Enden so muschelförmige Nudeln und dann auch noch diese... Wie heißen sie denn, die so aussehen wie diese Schmetterlinge, die da gerade wegfliegen und unten ein Regenwurm, Berillas oder keine Ahnung. Also ich kenne die Namen dieser Nudeln nicht, aber es ist so fantastisch.
Farfalle sind das, die Schmetterlinge.
Das ist so schön, weil da sind eben Schmetterlinge, die auf den Blüten sitzen, unten noch dieser Regenwurm und das ist alles so schön gemacht. Es ist so eine tolle Idee und das Ganze eben auch noch vor so einem Hintergrund wie so eine Schieferplatte. Das könnte aber eben auch ein Himmel sein, so weißt du? Also es hat mir wirklich gut gefallen. Ganz, ganz toll. Auch das Licht einfach on spot.
Ich habe noch ein, zwei, die ich auch noch kurz rausheben möchte. Das eine ist nochmal von Tanja. Die hat eine sehr, sehr starke Makroaufnahme gemacht von trockenen Nudeln. Das ist vom Licht her einfach sehr, ja, so ein bisschen mysteriös und sehr entsättigt. Und da sieht man sogar die Struktur der Nudel selber. Die sind hat nämlich eine Oberflächenstruktur, so eine leicht raue. Und das fand ich ganz cool. Und dann hätte ich gerne noch das da von Michael, das Spaghetti-Eis mal anders, Pasta an Pasta. Also Pasta an Pasta, wir sehen trockene Spaghettis und auf den Spaghettis Zahnpasta. Also da hat er mit dem Namen gespielt.
Ja,
das fand ich eine ganz lustige Idee.
Das haben tatsächlich einige gemacht. Pasta und Pasta
ganz
und
ab, Zahnpasta. Ganz ab vom Schuss, wo keine Pasta drauf ist, war nämlich hier der Wolf D aus O an der H mit dem Kleeblatt auf dem Schlüssel sollte es doch einfach sein. Wir sehen eine Hand, die einen dicken Schlüsselbund hält und da mit einem Schlüssel Richtung Schloss geht und drunter steht Pasta oder Pasta nicht.
Sehr,
schon sehr
gestrecktes
Wortspiel. An den Haaren herbei, aber na gut. Lassen wir mal gelten. Also, ihr habt alle tolle Bilder gemacht.
Ja, andere tolle Ideen. Tic-Tac-Toe-Spiel aus den Nudeln dabei. Oder auch die Zahnpasta mit einem Zahn im Vordergrund und dann natürlich die Pasta im Hintergrund. Also, es sind wirklich, wirklich tolle Ideen dabei. Das hat mich echt.
Ab und zu solltest du, ich habe mich ja lustig gemacht über deinen Pasta-Vorschlag, aber
es sind geniale Bilder draus raus.
Da haben die Leute, vielleicht sollen wir mal ganz mehr so banales Zeug nehmen.
Tja.
Was kann man denn noch so aus der Küche? Also neben Pasta könnte man auch noch, weiß nicht, Tomate.
Du findest schon noch was. Aber jetzt hast du ja erstmal die aktuelle Aufgabe, die läuft, die ist ja von dir, die heißt ja Investition.
Investition,
die wird. Das musst du erstmal fehlerfrei schreiben, aber der Tag ist HSB-Investition und es läuft noch bis zum 15.08.2024.
Muss mal schauen, ob da tatsächlich schon was da ist. Ich zeig's aber nicht.
Nicht spoilen.
Nee, bis jetzt sehe ich da auch noch nicht.
Noch nichts, ja.
Das ist auch ein Thema, ne? Also das ist eine Ansage. Aber gut, wir werden sehen.
Macht mit, ganz genau. Zeigt es uns.
Gut, dann kommt jetzt noch der Terminkalender.
Der Terminkalender.
Da musst du ein bisschen mehr auf Zack sein, ne? Das ist um 3 Sekunden weniger.
Das ist die normale Schallverzögerung. Schneller geht das nicht.
Licht ist schneller als Schall. Wir haben heute einen Termin und der kommt von unserem Außenreporter Jürgen.
Hallo Community. Diese Woche machen wir wieder Tipps für Leute, die Fotoausstellungen besuchen möchten. Vor allem im Urlaub. Zum Beispiel, wenn sie in Schweden sind. Wenn ihr in Schweden seid und gerade Lust auf eine Fotoausstellung habt, dann könnt ihr vom 1. Juni bis zum 1. September im IKEA-Museum in Älmhult eine Fotoausstellung live at home von IKEA in Zusammenarbeit mit Annie Leibovitz anschauen. Die gefeierte US-amerikanische Fotografin Annie Leibovitz hat sich ja in den letzten Jahren einen Namen gemacht für ihre ikonischen Darstellungen von berühmten Persönlichkeiten. Und das Genre der Porträtfotografie dabei ein klein bisschen revolutioniert. Ihr breites Werk ist dort ausgestellt. Sicherlich eine spannende Ausstellung, zu sehen in IKEA-Museum Ikegatan 5 in SE34336 Älmhult, Schweden, im IKEA-Museum. Spannend. Und Grüße gehen raus an alle Hörer und Hörerinnen in Schweden. Ihr könnt euch ja auch mal mit einem Audiobeitrag melden. Ich bräuchte jetzt 12 Stunden 19 bis nach Älmhult, aber ich fahre nach Frankreich. Davon nächste Woche mehr.
Gute Reise.
Älmhult ist übrigens ganz im Süden von Schweden. Ne? Also das ist weit weg. Also Stockholm wäre deutlich weiter weg noch. Kommt quasi über Dänemark direkt fast schon bei Älmhult raus. Mhm. So ungefähr. Bin ich, glaube ich, sogar schon mal durchgefahren.
Hm? Also fährt man einfach kurz nach Hamburg, dann ist man quasi schon in Flensburg. Und wenn man da ist, ist man eigentlich schon in Dänemark. Und dann huscht man kurz rechts nach oben. Richtig. Und dann ist man auch schon beim IKEA-Museum. Alles kein genau. Problem.
Ja, sehr spannend. Schön. Link dazu natürlich wie immer in der Sendung und beziehungsweise im Kalender happyshooting.de/Kalender. Und da dürft ihr auch gerne eigene Termine eintragen. Vielleicht habt ihr eine tolle Ausstellung oder irgendwas. Und dann lasst uns davon wissen. Und vor allem nicht nur uns, sondern alle, die hier zuhören. Mhm. Gut.
Finde ich gut.
Dann.
Kurz und knackig
sind wir heute. Schon kurz und knackig, aber heute ist auch so ein Tag da. Ja, da ist ganz gut, wenn du
ich diese muss jetzt ja auch wieder wird. Olympische Spiele gucken, das hilft ja nichts.
Du musst ja Olympische Spiele
gucken. Einer muss
du ja. Armer, du Armer, einer muss ja, genau.
Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der ist einfach nicht gekommen. Der war einfach nicht da. Und er hat mich der Chef gefragt. Weil der ganze
Nacht wach war.
Nee, hat der Chef mich gefragt, wo ist denn der Kollege sowieso? Ich sag, das kann ich Ihnen nicht sagen, hat sich bei mir nicht abgemeldet. War bei meinem vorherigen Arbeitgeber, war das. Und dann hat der bei ihm zu Hause angerufen und irgendwann kam der, hat sich dann neben mich gesetzt an Arbeitsplatz und sagt, ja, verstehe ich jetzt gar nicht. Es ist Olympia. Natürlich
guckt man da Olympia. Nicht arbeiten.
Der hat noch nie bei Olympia gearbeitet. Das ist alle 4 Jahre. Da guckt man halt, da geht, also das versteht er jetzt gar nicht. Der hat das gar nicht verstanden. Fand ich krass. Wie handhabt ihr das? Lasst es uns wissen. happyshooting.de/hi. Geht ihr arbeiten oder guckt ihr Olympia? In diesem Sinne, behaltet immer 1 Zentimeter mehr Höhe als die anderen. 3,
3, 2, 2, 1. Happy Shooting.